Liebe Schwestern und Brüder in unseren Zellgruppen, diesem Impuls Nummer 129 möchte ich den Titel geben: Sexuelle Fehlorientierungen. Ich bin von verschiedenen Seiten aus euren Zellen heraus gebeten worden, einmal zu diesem Themenbereich eine Lehre zu machen. Wir werden in unserer Gegenwart heftig von der öffentlichen Meinung unter Druck gesetzt, besonders aus der großen Homo-Lobby, dass wir als Christen sozusagen Menschen diskriminieren würden wegen ihren sexuellen Fehlorientierungen. Das neue Wort homophob wurde uns Christen als Label um den Hals gehängt. Wie ist das Ganze zu verstehen? Ein protestantischer Pastor aus Amerika, Brian Salminen, hat dies einmal so zusammengefasst: Ärzte werden nicht mitleidlos genannt, wenn sie ihren Patienten eine Krebsdiagnose stellen oder ihnen eine Operation verordnen. Seelenärzte jedoch, zum Beispiel Pastoren, werden mitleidlos genannt, wenn sie Sünde diagnostizieren und Buße verordnen. Aber beide Fälle liegen genau gleich. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sünde Krebs der Seele ist und nicht des Leibes. Würden Sie wollen, dass Ihr Arzt mit der Krankheit genauso mitfühlsam wäre wie mit dem Patienten? Würden Sie wollen, dass er Mitleid hätte mit Ihren Krebszellen? Natürlich nicht. Aber wir möchten, dass unsere moralischen Lehrer mit dem geistlichen Krebs lieber Mitleid haben, als ihn zu verurteilen. Wir müssen den Sünder lieben und die Sünde hassen. Dieses Zitat stammt übrigens vom Kirchenvater Augustinus. Das ist keine haarspalterische, abstrakte technische Unterscheidung für Gelehrte und Theologen, es ist entscheidend und praktikabel. Denn wenn wir die Sünde lieben, lieben wir den Sünder nicht. Denn man kann nicht zugleich den Krebs lieben und den Patienten. Soweit dieser Pastor aus Amerika. Grundlinie ist also die Unterscheidung, die Augustinus schon getroffen hat, zwischen dem Sünder und der Sünde, zwischen dem Täter und der Tat. Wir wissen sehr gut, Jesus hat es uns geradezu ins Stammbuch geschrieben, dass er ja gekommen ist, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Jesus sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Der Sünder ist für uns überhaupt kein Negativum, denn wir sind selber welche. Wir wissen uns alle durch die Sünde belastet. Deswegen wissen wir, so je mehr wir auch unsere eigene Sündhaftigkeit kennen, wissen wir uns umso mehr letztlich dem Sünder zugewandt, haben wir Mitleid mit ihm, sind wir zur Barmherzigkeit ihm gegenüber aufgerufen. Das ändert aber nichts daran, dass wir uns klar sind, dass die verschiedenen Sünden, die an uns haften, uns letztlich schaden, auch diese. Ob jetzt nun Homosexualität oder andere sexuelle Verirrungen, eine schlimmere Sünde sind wie die verschiedenen anderen Verbote, die uns die Bibel offenbart als Lebensregeln, das spielt letztlich gar keine Rolle. Es geht nicht darum, dass wir werten, was jetzt schlimmer ist, was jetzt leichter ist. Entscheidend ist, dass wir dem Menschen zeigen, was ihm zum Leben und zum Heil und zum Glück nützt und was ihm schadet. Und wo er Heilung braucht, wo er sich zu einem größeren Maß an Heilung von Gott führen lassen kann. Zunächst nochmal der Blick in die Bibel. Die Bibel sagt uns klar, dass diese sexuellen Verwirrungen tatsächlich uns schaden, auch in unserem Verhältnis zu Gott. Ganz klar ist unter anderem das Buch Levitikus: Du darfst nicht mit einem Mann schlafen, wie man mit einer Frau schläft. Das wäre ein Gräuel. Auch der Apostel Paulus im Römerbrief ist ziemlich deutlich bei seiner Aufzählung der verschiedenen Bosheiten des Menschen. Im ersten Kapitel des Römerbriefs erwähnt er dann auch die falsche sexuelle Begierde und beschreibt sie, ihre Frauen tauschten den natürlichen Verkehr mit dem widernatürlichen, ebenso gaben die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau auf und entbrannten in Begierde zueinander. Männer trieben mit Männern Unzucht und erhielten den ihnen gebührenden Lohn für ihre Verirrung. Er bezieht sich dabei wohl auf die berühmte Geschichte von Sodom, wo ja Gott diese Stadt als Sündenpfuhl gerade dem Abraham vor Augen stellt und dann den gerechten Lot aus diesem Sündenpfuhl befreit, und diese Sünde wird eben besonders verstanden als die gegenläufige Moral, dass Männer eben mit Männern und so weiter Beziehungen haben. Wie gehen wir also mit diesen Problemfeldern um? Unser wichtigster Ansatz ist immer die Barmherzigkeit. Wir müssen immer den Menschen sehen, gleich was er tut. Kein Mensch ist von Gott je verworfen. Im Gegenteil, je mehr einer sündigt, desto mehr verdient er die Barmherzigkeit Gottes oder sehnt sich Gott in seiner Liebe, ihm zu helfen. Und deswegen ist unsere Aufgabe am besten immer, die Barmherzigkeit Gottes, die Liebe Gottes, allen diesen Menschen zuzusprechen, gerade dann auch, wenn sie daran zweifeln, wenn sie sich verworfen fühlen. Was nun sexuelle Verirrungen anbelangt, spielt es natürlich eine große Rolle, ob es nur Neigungen sind. Homosexualität kann ja auch zunächst nur mal als Neigung in einem Menschen vorhanden sein, der er nicht wirklich nachgibt, oder ob es eine Lebensform ist, die dann auch umgesetzt wird. In beiden Fällen möchte Gott uns Wege zeigen zur Heilung. Aber die Neigung allein ist natürlich keine Sünde, genauso wie auch ein heterosexuell veranlagter Mann oder Frau nur durch die Begierde zu einem anderen, durch das Empfinden, einem gegen andersgeschlechtlichen jetzt sich zu nähern, noch nicht wirklich gesündigt hat, oder dass ja nicht allein schon die Neigung etwas Sündhaftes sein kann. Entscheidend ist, dass wir verstehen, die Menschen zur Reinheit zu führen und dadurch dann auch zur inneren Heilung. Meistens liegen ja hinter diesen Verirrungen, Verletzungen der Kindheit, schlechte Erfahrungen im Laufe des Lebens, mit dem anderen Geschlecht häufig auch, sodass letztlich es eine Folge ist von Verwundungen, die dieser Mensch empfangen hat, mit denen er irgendwo nicht richtig umgegangen ist oder die er eben noch nie geheilt bekommen hat und damit aber auch gleichzeitig den Ansatzpunkt hätte für den rechten Umgang damit. Warum ist eigentlich dieses gleichgeschlechtliche Zusammenkommen überhaupt sündig in der Bibel? Die einfache Antwort ist, weil es der Schöpfungsordnung Gottes widerspricht. Gott gibt im Buch Genesis uns allen einen klaren Auftrag auf dieser Erde, der in verschiedener Ebene gilt. Seid fruchtbar und vermehret euch, heißt es da. Nun, das können homosexuell Veranlagte in der Form, wenn sie dies ausleben, nicht erfüllen. Das heißt, es widerspricht dem Schöpfungsauftrag Gottes und ist letztlich damit gegen die Natur. Das kann man ja auch in der Natur selbst beobachten. Glaube ich, abgesehen von ein paar wilden Affenarten, gibt es in der Natur, in der Tierwelt keine Homosexualität, weil sie eben nicht der Vermehrung dient, der Fruchtbarkeit. Vielleicht ist das auch generell ein wichtiges Argument, wohin wir die Menschen positiv führen wollen. Letztlich geht es im christlichen Leben immer darum, in der Evangelisierung Menschen zu einem fruchtbaren Leben hinzuführen, geistlich und natürlich auch ihnen Mut zu machen, Ja zu sagen zum Leben, unter Umständen eben auch in der Ehe dann und in der Ehe wiederum zum Kind, damit durch die Fruchtbarkeit Gott uns Menschen verstärkt die wahre Freude schenken kann durch das Leben, das er in die Hände von uns Menschen hineinlegt. Als Wort des Lebens möchte ich euch für diese Lehre mit auf den Weg geben, was Jesus seinen Jüngern als Grundprinzip im Evangelium immer wieder, zum Beispiel im Lukas-Evangelium, auf den Weg gegeben hat. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Und barmherzig bin ich dann, wenn ich dem Sünder doch auch seine Sünde deute, ihm erkläre, dass sie ihm schadet, ohne ihn selbst als Mensch in irgendeiner Weise gering zu achten oder ihn wegen seiner Sünde eben zu maßregeln. Es geht immer darum, dem Sünder zu helfen, wie einem Kranken den Weg zum Arzt zu finden und in Christus letztlich dann das Heil zu empfangen, das er uns Menschen anbietet. Bitten wir um den Segen. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.